was die da gemeinsam von Spaß haben, was da von der Interaktion zustande kommt, das ist großartig. Oder wenn Schulklassen da sind, dass die wirklich mal das Handy weghaben und im Austausch sind und gemeinsam überlegen, wie lösen wir das und in der persönlichen Begegnung Dinge gemeinsam zu erleben. Ich glaube, das ist ein wesentliches Asset unseres Hauses.
Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Professor Dr. Bärbel Renner. Sie ist Geschäftsführerin der Experimenta in Heilbronn, das größte Science Center Deutschlands, mit sicherlich europaweiter Strahlkraft. Mit ihr möchte ich über die Transformation des Lernens und der Wissensvermittlung sprechen, welche Fähigkeiten und Wertigkeiten für uns Menschen zukünftig von besonderer Bedeutung sind und was hinter der Philosophie Erleben schafft Wissen steckt und was ihr persönlich Mut für die Zukunft macht. Hallo Bärbel, herzlich willkommen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wir versuchen am Anfang, uns ein bisschen Bild natürlich von unseren Gesprächspartnern zu machen. Vielleicht kannst du dich ganz kurz persönlich vorstellen.
Oh, wie lange haben wir Zeit?
Ja, dein Lebenslauf habe ich
mein
gesehen.
Mein Lebenslauf ist etwas bunt. Ich versuche es mal in drei Phasen zusammenzufassen. Oder ja, ich habe Germanistik und Geschichte studiert an den Universitäten in Tübingen und Wien. Später dann noch promoviert an der LMU in München. Und in der ersten Phase meiner beruflichen Tätigkeit war ich im Verlagsbereich unterwegs, in sehr verschiedenen Verlagen, fast 13 Jahre. Danach an der Hochschule der Medien mit einem Lehrauftrag für Verlagswirtschaft. Und das war so eine Initialzündung, dann auch zu sagen, ich mache doch noch die Promotion mit Anfang 40 und ich möchte eigentlich in die Lehre. Und das, was ich in der Wirtschaft sozusagen gelernt habe und an Erfahrungen gesammelt habe, gerne weitergeben. Und war danach dann 10 Jahre an der Berufsakademie, damals noch / Duale Hochschule Baden-Württemberg. Dort dann mit einer Professur im Dienstleistungsmanagement, aber auch Schwerpunkt Medien. Und insbesondere dann auch auf Vorstandsebene für die Gesamtkommunikation der Hochschule zuständig, für die Marke. Ja, und dann kam irgendwann ein Anruf aus Heilbronn, sagen wir mal, für den dritten großen Block in meinem beruflichen Leben. Und jetzt bin ich schon seit 2017 hier in Heilbronn, habe die Experimenta, die neue Experimenta mit aufbauen dürfen. Wir haben ja 2019 neu eröffnet, zusammen mit der Bundesgartenschau, damals als großer Big Bang in Heilbronn. Und ich habe jetzt die Ehre und Freude seit Sommer 2022 die Geschäftsführerin dieses wunderbaren Hauses zu sein.
Ja, das ist sicherlich eine tolle Vita, die du da schon vorgetragen hast. Und ich habe noch gehört, dass du auch bei den Spitzenfrauen Baden-Württemberg erste Führungsebene seit kurzem aufgenommen bist. Ja. Das ist vielleicht noch so zu ergänzen. Eine tolle Geschichte sicherlich. Eine Einstiegsfrage ist immer, was ist Zukunft für dich?
Oh, was ist Zukunft für mich? Ich glaube, ich habe die große Möglichkeit, in diesem Job jeden Tag eigentlich an der Zukunft zu bauen und Zukunft mitzugestalten. Zumindest ist es so mein Selbstverständnis, weil wir natürlich viel mit jungen Menschen zu tun haben. Und sie sind unsere Zukunft. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass Bildung Zukunft ist. Ohne Bildung gibt es keine Zukunft. Und da haben wir natürlich mit unseren vielfältigen Formaten der Wissensvermittlung und mit allem, was wir da anbieten, großartige Möglichkeiten, junge Menschen zu unterstützen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, in Zeiten wie diesen, die für niemand einfach sind, jungen Menschen Mut zu machen, dass sie wieder Zukunft gestalten möchten.
Dass man sie auch selber in die Hand nehmen kann.
Dass man sie in die Hand nehmen kann. Und ich glaube, Bildung ist Handlungsfähigkeit. Und Bildung,
das hört sich gut an, ja.
Schafft was Positives, dass man sagt, ich kann mich einbringen, ich kann gestalten. Und das ist bei jungen Menschen, stellen wir auch da eine große Verunsicherung fest, auch eine Orientierungslosigkeit. Und da ist schon unser Ziel, möglichst viele junge Menschen positiv auf dem Weg zu begleiten, ob das gehandicapte Menschen sind, ob das Menschen sind, die unglaublich gerne forschen, die wir mit Jugend forscht auf den Weg bringen, aber auch Hochbegabte. Also jeder junge Mensch braucht, glaube ich, so einen eigenen Möglichkeitsraum, um sein Potenzial zu entfalten. Und da bietet unser Haus einfach großartige Möglichkeiten.
Naja, da könnt gleich nochmal drauf gucken auf diese Handlungsfähigkeit. Vorab vielleicht auch noch so ein paar Daten und Fakten zu Experimenten. Ja. Wie groß ist das Projekt oder die Fläche? Wie viele Besucher habt ihr? Vielleicht so ein paar Orientierungszahlen.
Ja, wie du schon gesagt hast, es ist das größte Science Center in Deutschland und mit seinem Angebot von Laboren, Schülerforschungszentrum, Makerspace, einer Sternwarte, einer sehr großen Ausstellung, Möglichkeiten für internationale Sonderausstellungen und natürlich unserem weltweit einzigen Science Dome, der eine Verbindung von Theater und Planetarium darstellt. In diesem Mix einzigartig in Europa. Wir haben über 20.000 Quadratmeter Fläche, um jetzt bei den Zahlen zu bleiben. Und wir hatten letztes Jahr ein Rekordjahr mit über 386.000 Besucherinnen und Besuchern. Und das muss man immer auch sehen. Da ist der Standort Heilbronn durchaus herausfordernd aufgrund der nicht ganz optimalen Infrastruktur, wenn man an die Bahnanbindung und anderes denkt. Das heißt, es ist Arbeit, weil wir nicht die Touristen vor der Haustür haben. Die kommen nicht ohnehin schon nach Heilbronn. Und darauf sind wir wirklich stolz auf dieses Ergebnis, das das gesamte Team geleistet hat. Inzwischen sind wir fast 500 Menschen. Das ist also ein richtig großes Team, ein sehr diverses Team mit sehr vielen Fachdisziplinen, die vertreten sind. Wir haben über 80 verschiedene Berufe.
Oh, okay. Dann können wir gleich über sagen, welche Beruf man in Zukunft braucht.
Also es ist divers, aber wie gesagt, das spiegelt sich eben ja wieder. Wir brauchen diese Kompetenzprofile und dieses Wissen an Bord, um die genannten Formate natürlich auch wirklich fundiert bespielen zu können.
Klasse. Ja, genau, die Philosophie, die fand ich in diesen drei Wörtern, erleben schafft Wissen. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Mhm. Weil das finde ich sehr spannend.
Erleben schafft Wissen ist unser Claim, den wir auch gerne in umgekehrter Reihenfolge verwenden. Wissenschaft erleben als Wortspiel. Wir sind der tiefen Überzeugung, dass ein Science Center mit seiner Interaktivität besondere Formen des Zugangs zu Wissen ermöglicht. Bei uns heißt es ja nicht berühren verboten wie im Museum, bei uns heißt es mitmachen erwünscht. Man soll selbst erkunden und durch die Arbeit an den verschiedenen Stationen, wir nennen das Exponate, man kann auch Mitmachstationen sagen, oder auch durch das Arbeiten im Labor, durch das Erforschen, durch die audiovisuellen Zugänge im Science Dome, Wissen neu erleben, spielerisch vor allem auch entdecken, also nicht so schwer und einfach auf eine neue Art, als das vielleicht über ein Buch oder über die Schule passiert. Und durch diese Erkenntnisse, die hoffentlich Spaß machen, zu neuen Einsichten kommen und mit Spaß und Freude. Und deswegen glauben wir, dieses Erleben, dieses Tun, das ist, glaube ich, ein besonderer Schatz des Hauses. Und deswegen Erleben schafft Wissen. Es scheint uns ein geeigneter Claim zu sein.
Und macht nahbar wahrscheinlich
macht
auch
nahbar,
das Erleben.
Genau. Ja, wir sind ja auch ein beliebtes Ausflugsziel, an den Wochenendferien immer ausgebucht. Und wenn es keinen Spaß machen würde, würden die Menschen ja nicht kommen. Also wir sind natürlich auch eine renommierte Bildungseinrichtung, aber ich meine, die werden am Samstagmorgen am Frühstückstisch nicht sagen, heute wollen wir aber unbedingt was lernen, wir gehen in die Experimenta. Also es muss diese Leichtigkeit sein, dieser Spaß, dieses gemeinsam Dinge entdecken.
Würde das auch das Versprechen vielleicht schon beantworten? Was versprecht ihr euren Besuchern, wenn sie euch besuchen? Ist es die Freude? Ist es das Erleben? Wie kann man das vielleicht auch nochmal runterbrechen?
Dieses gemeinsame Entdecken, lass mich es an einem Beispiel machen. Wir haben ja in regelmäßigen Abständen internationale Sonderausstellungen zu Gast. Wir hatten die Ozeane aus New York, eine Ausstellung über die Sonne aus London, aktuell eine Ausstellung Du und dein Gehirn aus Finnland.
Okay.
Und die ist besonders, glaube ich, von der Konzeption der Skandinavier sehr spielerisch gemacht. Die hat auch nur kurze Texte, die von einer Theaterfrau geschrieben wurden. Und die hat unglaublich spielerische Elemente. Das startet schon damit, dass man mit einem Plastikgehirn, das etwa die Größe unseres Gehirns hat und auch dem Gewicht in etwa entspricht, da geht man von Station zu Station und dockt da an. Und dann leuchtet das Gehirn eben an dieser Stelle, die gerade aktiviert wird. Und da gibt es Stationen, wo man am Keyboard musikalische Dinge macht. Es gibt Knobelaufgaben. Es gibt Aufgaben wie eine Schokoladenmeditation, wo man dann gemeinsam erlebt, das bewusste Genießen eines Stücks Schokolade, was macht auch was. Ja. Also Schokolade tut dem Gehirn gut. Das ist die gute Nachricht. Dann gibt es eben Stationen, wo es um die Reaktionsgeschwindigkeit geht. Gibt aber auch eine Station, wo man sehr entspannt unter einem sehr rosen Dach, weil eben das Gehirn auch diese Ruhephasen braucht. Und das zu erleben, wie entweder Teams, das machen auch gerne Kollegen oder die dann zusammen dort sind, also als Firmenevent, aber eben auch Familien oder Freunde, was die da gemeinsam für einen Spaß haben, was da für eine Interaktion zustande kommt, das ist großartig. Oder wenn Schulklassen da sind, dass die wirklich mal das Handy weghaben und im Austausch sind und gemeinsam überlegen, wie lösen wir das. Und dieses in der persönlichen Begegnung Dinge gemeinsam zu erleben, ich glaube, das ist ein wesentliches Asset unseres Hauses.
Gut, dann habe ich meinen Wochenplan schon gemacht mit den Kindern. Wunderbar, gut. Du hast ja schon von dem Stolz auch erzählt, den du eben verspürst, da eben wirken zu können.
Ja.
Du hast 5 Jahre den Bereich Kommunikation, Marketing da geleitet.
Genau.
Und sicherlich auch dann mit dem Neubau die Marke nochmal neu definiert. Was für eine Bedeutung hat Marke für dich? Das noch so ein bisschen vielleicht in die alte, in die alte Welt kurz zurück.
Naja, Marke muss natürlich unverwechselbar sein. Und Marke hat viel mit Emotionen zu tun. Natürlich sehr viel mit gestalterischen Prinzipien, mit einem unverwechselbaren Erscheinungsbild, mit einer Konsistenz im Außenauftritt. Aber man muss die Marke auch aufladen. Also für was steht die Experimenta? Und ich glaube, wenn man jetzt in der Stadt fragt, da hat jeder, wie das eben bei Marken so ist, eine bestimmte Assoziation. Und das positiv zu beeinflussen, dass man vielleicht ohne viel Vorwissen auf jeden Fall mal ein grundsätzlich positives
das ist schon eine Menge wert.
Empfinden ja, hat, genau. Wenn man das Wort Experimenta hört, das ist natürlich enorm wichtig und wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir bauen jetzt gerade einen Holzpavillon zum Thema KI und insofern ist es wichtig, die Marke hat ihre DNA, aber sie muss sehr entwicklungsfähig bleiben, auch für neue Themen.
Ja, die eigene Transformationsreise kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf zu sprechen, weil da natürlich auch vielleicht sich die Frage der Rolle der Experimenta in dem sehr dynamischen Umfeld vielleicht diese Frage stellt. Jetzt lass uns vielleicht nochmal auf den Kern vielleicht gucken. Transformation des Lernens und der Wissensvermittlung. Mhm. Also es sind ja wirklich neue Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir Menschen in Zukunft brauchen. Im Moment ist es in aller Munde. Durch natürlich künstliche Intelligenz werden Jobprofile verändern sich, Berufsbilder verändern sich. Wie oder welche Antworten hast du da drauf, wenn du dich mit Experten unterhältst? Du hast selber gesagt, ihr habt unterschiedlichste Berufsbilder bei euch schon. Wie siehst du die Diversifizierung in dem Umfeld?
Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich stelle da eine große Unsicherheit fest, weil man natürlich auch nicht weiß, was, also für junge Menschen, was soll ich denn überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, ob es das Berufsbild in 5 Jahren noch gibt oder was sind denn die Berufe, die vielversprechend sind? Und ich bin nach wie vor der Meinung, wir brauchen eine sichere Basis und wir brauchen die Grundkompetenzen. Ich meine, alle Studien zeigen, dass wir da erhebliche Defizite haben in banalen Grundkompetenzen, sage ich jetzt mal, wie Schreiben, Lesen, Rechnen. Also die braucht man. Ohne die können wir auch nicht ansetzen mit der Wissensvermittlung. Also das ist einfach mal die Grundlage. Aber ich glaube, was wir insgesamt lernen müssen, ist der Umgang mit Unsicherheit. Wir alle lieben Gewissheiten. Und die gibt es in der Form nicht mehr. Und auch da kann Bildung dazu beitragen, glaube ich, eben mit Unsicherheiten umzugehen, mit Zweifeln umzugehen und eben Dinge zu reflektieren und zu sagen, ja, ich traue mir eben zu, mit diesen vielen Fragezeichen trotzdem die nächsten Schritte zu gehen. Und da ist eben unser Haus, glaube ich, wichtig, um das eigenständige Lernen zu fördern, um das Stärken von Urteilsvermögen, das Vermitteln von Kompetenzen. Da, glaube ich, können wir als großer außerschulischer Lernort einen wichtigen Teil leisten. Also nicht nur als Freizeiteinrichtung, sondern eben auch als Bildungseinrichtung.
Also es ist eigentlich auch die persönliche Resilienz, die man stärken muss, nicht nur als Organisation heutzutage. Es gibt keine 7-Jahres-Pläne mehr oder Strategien, die funktionieren. Man muss sich wirklich jedes Jahr neu fragen, sind wir noch hier richtig auf Kurs?
Ja. Und eben was auch ein Aspekt ist, dieses dem anderen zuhören. Also wir sagen immer, wir sind ein Ort des Wissens, aber vor allem auch ein Ort des Dialogs. Ich hatte die persönliche Begegnung schon angesprochen, des Austauschs. Wir haben ja auch rund 200 Veranstaltungen pro Jahr zusätzlich zu unserem normalen Programm in Anführungszeichen. Und da geht es eigentlich auch immer um den Diskurs. Und ich glaube, Bildung ist auch, wie Gesine Schwan mal so schön sagte, Verständigungsfähigkeit. Mhm. Und ich glaube, wenn wir es da nicht schaffen, auch in diesen Formen des Dialogs und des Austauschs, des Zuhörens, auch mal des Innehaltens, zu sagen, ich muss die Perspektive des anderen verstehen. Das ist ja auch Basis, wenn man so will, das ist jetzt groß gesprochen.
In der Demokratie.
Für ein friedvolles, demokratisches Miteinander umgehen. Und ich glaube auch für einen friedvollen Umgang im Großen und im Kleinen. Ja. Da fängt es eigentlich an. Indem man nicht nur polarisiert und skandalisiert und hochemotional extreme Meinungen aufeinanderprallen. Niemand hört dem anderen noch zu. Und ich glaube, auch da können wir Dinge einüben.
Also wirklich eine These, Antithese und dann gibt es eine Synthese, jetzt mal ganz dialektisch gesprochen, dass da wirklich auch ein Kompromiss nachher stehen muss in manchen Dialogen. Ja. Und dieses, was du gesagt hast, das wirkliche Zuhören, das ist, glaube ich, was Entscheidendes. Sich mal mit seinen Gedanken wegzunehmen, um einfach mal die andere Perspektive wirken zu lassen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was man wieder lernen kann.
Ja.
Genau, Kompetenzen, die zukunftsfähig machen. Mhm. Wenn wir da noch mal drauf gucken, braucht man in Zukunft nur noch Generalisten, Spezialisten weniger? Oder wie siehst du dieses? Oder ist es eine neue Kombination?
Ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, diese Grundkompetenzen schon. Und ich glaube, was auch in Zeiten von KI natürlich enorm wichtig wird, Dinge einordnen zu können, bewerten zu können, ein Urteilsvermögen zu haben. Und das schaffe ich nicht ohne eine gewisse Allgemeinbildung und ein grundlegendes Wissen in verschiedenen Disziplinen. Und ich glaube, deswegen, es wird nach wie vor nach meiner Einschätzung beides brauchen. Ja, also auch natürlich die Experten, die innovationsstark Dinge neu entwickeln und eben in einem bestimmten Fachbereich großartig sind und wirklich die Welt vorantreiben. Ja, ich glaube, es braucht nach wie vor beides.
Ich habe auch in dem letzten Posting habe ich auch so gesagt, als Agentur suchen wir wirklich diese Full-Thinker, die aber in ein, zwei Gebieten tief reingehen können, aber trotzdem die großen Zusammenhänge erschließen können. Es ist genau so ein Mix, dass ich eben nicht dieser, nicht falsch verstehen, Fachidiot weiterbleiben kann. Das ist, glaube ich, vorbei.
Ja. Nee, also das lebenslange Lernen ist unser Thema.
Das ist das Hauptthema, genau. Siehst du schon neue Berufsbilder entstehen?
Ich glaube, dass die Interdisziplinarität sehr stark wird. Das sieht man auch bei Studiengängen, die jetzt neu entstehen, dass man Dinge verknüpft und nicht mehr früher gab es eben den klassischen Kanon. Und da bewegt sich, glaube ich, einiges. Und da stellt man ja auch fest, dass das die jungen Menschen sehr interessiert. Also Stichwort, Schlagwort Nachhaltigkeit. Da fließen verschiedene Disziplinen zusammen. Das hat technische Aspekte, das hat ethische Aspekte, das hat soziologische Aspekte, da kommt alles zusammen und ich glaube, das sind auch Dinge, wo junge Menschen erkennen, da kann ich was gestalten, das interessiert mich und da fließen eben verschiedene Fachdisziplinen zusammen.
Ich habe mich im Vorfeld gefragt, was so 2030, was für Attribute mein Sohn bräuchte, wenn er erfolgreich ein Abitur abschließen würde und was hat er dann toll gemacht, wenn er den Abschluss erreicht hat? Ist das noch Ja, das sind so Fragen, die ich mir stelle. Also ich habe auch gelesen in der FAZ, dass die Wirtschaftsuni in Prag einfach in Zeiten von KI die schriftliche Bachelorarbeit abgeschafft hat. Mhm. Ja, und da gibt es eben dann eine mündliche Abschlusspräsentation. Ja, so als ob wir irgendwie eine Pitch vorbereiten und irgendwie auf den Punkt kommen müssen. Wie verändert sich das bei meinem Thema, die Welt? Also das sind schon... Die Antworten habe ich natürlich auch nicht, aber es sind vielleicht genau solche Themen, dass ich eben diese verschiedenen Aspekte der, wie die Welt sich verändert, eben zusammenbringen muss.
Ja, und da ist unser Bildungssystem zu starr, um auf diese aktuellen Herausforderungen auch reagieren zu können. Wir sind ja im intensiven Austausch mit sehr, sehr vielen Schulen. Und haben auch gerade ein Pilotprojekt mit einem hiesigen Gymnasium, Sekundarstufe 2, wo es um ein KI als Vertiefungskurs geht. Mhm. Weil man natürlich gucken muss, das ist ja was in der Welt bleibt sozusagen. Wie geht man damit um? Wo ist es sinnvolles Tool? Wo kann es erleichtern? Aber es wird uns nie die Aufgabe abnehmen, zu bewerten, zu einordnen, kritisch zu analysieren. Und das kann ich nicht, wenn ich das nie selbst gemacht habe. Wenn ich nur ChatGPT oder andere Tools nutze und das selbst noch niemals eingeübt habe. Aber ich glaube, das ist eine große Herausforderung, also für die schulische Bildung, aber auch für den Hochschulbereich natürlich eine riesen, eigentlich eine Umbruchssituation. So was gab es ja noch nie.
Ja, deswegen bin ich auch gespannt, was mein Sohn da für Kompetenzen mitbekommt oder wie sich das verändert. Da ist sicherlich auch ein Thema eben von Privatschulen und öffentlich-rechtlichen Einrichtungen. Also da wird es natürlich der Gap eher größer werden wahrscheinlich, oder?
Das hängt sehr viel davon ab, auch wie ist die Ausstattung der Schule, wie viele Lehrkräfte stehen zur Verfügung. Die Klassen werden immer heterogener. Mhm. Und wenn man da, glaube ich, schon nicht ausreichend Menschen hat, dann wird das natürlich sehr, sehr schwierig, dem allem Rechnung zu tragen. Also wie gesagt, dem Gefälle innerhalb einer Klasse, was auch sprachliche Kompetenzen anbelangt, aber vor allem diesen neuen Zukunftsthemen.
Definiert ihr eigentlich auch schon neue Ausbildungsberufe oder Studiengänge?
Nein.
Macht ihr noch nicht?
Das kann ich relativ einfach beantworten. Ja. Also wir sind, um vielleicht nochmal dieses Thema außerschulischer Lernort aufzugreifen, wir sind eine ganz wichtige Ergänzung zur Schule. Wir haben vor allem in unseren 8 Laboren täglich Laborkurse im Angebot. Das geht schon Kindergarten und Grundschule los, aber geht bis zur Sek 2, Sekundarstufe 2, die auf dem baden-württembergischen Lehrplan beruhen. Das heißt, wenn die Schulklassen zu uns kommen in den Laborbereich, ist es kein Ausflug, just for fun, sondern ich sage es jetzt mal klausurrelevant, ja, sondern das ist wirklicher Unterrichtsstoff. Da geht es dann vor allem um Dinge in den MINT-Fächern, also Biologie, Chemie, Mathematik, Informatik und Physik, wo man sagt, das sind Dinge, die kann eine Schule aufgrund der Ausstattung schon nicht machen oder weil es eben komplexe Themen sind wie Geoinformatik oder DNA-Analyse. Und da halten dann meine Kolleginnen und Kollegen den Unterricht. Es gibt ein Skript, die Lehrkraft ist natürlich dabei, auch als Aufsichtsperson, aber da findet Unterricht statt bei uns. Ja? Und da orientieren wir uns aber an den Lehrplänen. Das ist dann einfach eine wichtige Ergänzung zum Unterricht direkt an der Schule, aber auch in der Ausstellung oder im Science Dome haben wir natürlich Angebote. Stichwort wäre hier Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das ist ein relativ neues Unterrichtsfach, auch sehr interdisziplinär vom Lehrplan her gedacht. Das können Schulen oft nicht abbilden. Und da gibt es dann bei uns Touren durchs Haus, wo man sagt, man lernt verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit kennen, bekommt auch bestimmte Aufgaben. Und so ist dann eigentlich die Experimenta ein Lernort, im besten Sinne des Wortes.
Ja, da fällt mir gerade so ein bisschen ein Vergleich vielleicht wie die Diskussion bei Krankenhäusern, dass da eine Konzentration auf wenige hoch und sehr gut ausgestattete Zentren vielleicht entsteht. Da höre ich vielleicht auch so raus, dass das vielleicht ein Weg ist, dass dann solche Lernzentren entstehen, die bestmöglich ausgestattet sind, wo eben so Pflichtkurse stattfinden. Fällt mir nur ein in unserem Gespräch, weil ich glaube, wir können nicht alles überall in dieser Oberliga praktisch irgendwo zur Verfügung stellen, wie du sagst. Und dann ist vielleicht diese Konzentration auf wenige und dann eben Top-Lernorte wichtig. Aber gut, das ist jetzt nur, was ich so an Gedankenspielen
habe. Ja, nee, wir haben da natürlich viele Möglichkeiten und sind auch da absolut an der Kapazitäts- und Auslastungsgrenze. Mhm, wir haben natürlich hier großartige Möglichkeiten dank der Unterstützung durch die Dieter-Schwarz-Stiftung. Das können andere Häuser nicht in der Form leisten.
Ja, deswegen meine ich, es wird sehr oft dann auch wieder Privatinitiativen wahrscheinlich gebraucht. Wenn wir so ja, dass diese Unterstützung von jungen Menschen beim Lernen mit Technologie, ja, dieses individuelle Lernen, da ist natürlich schon, glaube ich, diese standardisierten Lehrpläne, würdest du sagen, dass die bis zur so und so vielten Klasse Sinn machen, also die Grundlagen zu schaffen und dann eigentlich ein anderes Mindset gebraucht wird? Wann sind so die Grundlagen für dich mit welcher Klasse gelegt?
Oh, viele verlassen die Grundschule schon mit Defiziten, die dann in der Weiterführenden sehr, sehr schwer aufzuholen sind. Ich würde es nicht an einer Klassenstufe festmachen, hängt auch vom jeweiligen Kind ab. Aber ich glaube, wie ich schon gesagt habe, wir brauchen diese Grundkompetenzen. Was sicher neu dazukommt in der digitalisierten Welt, sind diese berühmten 4 Ks, von denen man ja häufig spricht: Kreativität, Kommunikation, kritisches Denken und Kollaboration. Okay. Und das sind sicher Skills. Man spricht ja auch von den Future Skills. Mhm. Da gibt es ja auch ein ganzes Set von Skills, auf die man mehr achten muss, als das früher der Fall war, um Menschen gut vorzubereiten für die Welt von morgen, ja, die viel Ungewisses enthält, wie wir ja wissen.
Wenn, und das habe ich gelesen, auch bei der einen oder anderen Veranstaltung oder Theaterinszenierung, wenn die Grenzen zwischen Mensch und Maschine immer mehr verschwinden, was glaubst du über den Faktor Mensch in der Zukunft? Welche Rolle wird er ganz grundsätzlich spielen?
Er wird hoffentlich immer wichtig sein für diese Themen der Einordnung, für eine Kontrolle auch, für eine Steuerung dieser technischen Entwicklungen im Sinne eines ethisch verantwortungsvollen Umgangs mit Technologie und eben in der Bewertung. Und wie gesagt, dass man sagt, das ist ein sinnvolles Tool, aber wir steuern es. Und das Stichwort Theater, wir hatten, du greifst damit den Titel auf unseres letzten Science and Theater Festivals, Utopie, Mensch, Maschine, Fragezeichen, so hieß der Titel. In Kooperation mit dem Theater Heilbronn haben wir das zum dritten Mal durchgeführt und das ist ein hochspannendes Festival über 4 Tage mit wirklich sehr innovativen Performances und Theateraufführungen. Sehr viel Tanz war diesmal dabei. Wir hatten eine Sache mit VR-Anwendung, eines mit AR. Und da verschwimmen in der Tat die Grenzen. Das Eröffnungsstück war ein Tanzstück. Da haben gehandicapte und nicht gehandicapte Menschen einer Company mit einem Roboterarm getanzt. Mhm. Und der Roboterarm war entsprechend programmiert. Und dieser Roboterarm hatte eine so unglaubliche Ästhetik und so weiche, schöne Bewegungen. Und er hat sich am Ende auch verbeugt, am Ende der Aufführung. Also man hatte ganz positive Gefühle für diesen Roboterarm. Der hatte nichts Kaltes, nichts Technisches. Und das war schon eine besondere Form von Symbiose von Mensch und Technik, die wir da erleben konnten, auch bei den anderen Inszenierungen. Und das ist auch ein Beispiel, dass wir natürlich über sehr viele auch interdisziplinäre Formate Zugänge schaffen, die hochemotional sind und damit auch andere Zielgruppen erreichen. Das wäre jetzt nicht anders, wenn wir jetzt sagen, Grundlagen der KI. Ja, da kommen dann andere Menschen. Das muss man auch machen. Aber gerade dieses Festival, oder wir hatten ja auch mit dem Württembergischen Kammerorchester schon mal eine Aufführung zum Thema Jahreszeiten, also Vivaldis Jahreszeiten kombiniert mit Erläuterungen des Himmels und der Veränderungen des Himmels im jahreszeitlichen Wandel. Und solche Formate, die begeistern mich vor allem, natürlich als Geisteswissenschaftlerin, dass man sagt, da verschwimmen völlig die Grenzen und es sind neue Formen der Vermittlung. Und da merken wir auch, zu diesen Dingen kommen andere Menschen ins Haus.
Mhm. Das ist jetzt auch, glaube ich, ein ganz guter Übergang zu dem Thema Experimenta und künstlicher Intelligenz, der Innovationspark, der für KI in Heilbronn entsteht. Ja. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was hat Welche Rolle nimmt die Experimenter hier ein? Was ist die Aufgabe? Welche Transferleistungen stehen da vielleicht an?
Ich würde sagen, Vermittler und Übersetzer.
Ja, ja.
Also wir bauen ja, wie ich erwähnt habe, einen kleinen Pavillon am Rande des Experimenterplatzes, ein modularer Holzbau. Also wird sehr nachhaltig gebaut. Und in diesem Pavillon vermitteln wir das Thema künstliche Intelligenz möglichst niederschwellig. Das heißt, die Konzeption ist dreiteilig. In dem ersten Teil erläutern wir die Meilensteine, also die historische Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Denn sie ist nicht mit ChatGPT vom Himmel gefallen, wie viele glauben, weil es seit dieser Zeit eine enorme mediale Präsenz hat das Thema, sondern das gibt es ja schon sehr lange, in den 60er Jahren und noch früher gab es schon erste Formen des maschinellen Lernens. Mhm. Und das erläutern wir dort. In dem zweiten Teil kann man Anwendungen selbst testen, also gemäß dem Science Center Prinzip mitmachen, erleben schafft Wissen. Da kann man selbst testen, Sprachtools, Bilderkennung und andere Dinge. Da haben wir ausgewählte Stationen. Und in einem dritten Teil gehen wir auf den IPAI ein, also auf den Innovationspark Künstliche Intelligenz, der ja sozusagen vor den Toren der Stadt entstehen wird. Und den möchten wir dort insbesondere über filmisches Material sozusagen in die Innenstadt holen und den Menschen zeigen, was wird dort passieren. Wir werden immer wieder Updates machen über Porträts von Menschen, Projekte vorstellen, um zu zeigen, ja, was passiert denn da eigentlich? Weil für viele ist es ja auch schwer greifbar, ist ein hochkomplexes Projekt. Und das Besondere ist, dass dieser Pavillon keinen Eintritt kosten wird, damit wir wirklich auch nicht nur unsere Besucherinnen und Besucher mitnehmen, sondern ich sage jetzt mal die Laufkundschaft, die vom Innenstadtparkhaus auf den Marktplatz oder in die Stadt geht und sagt, ach, da gucke ich mal rein, KI, das gucke ich mir mal an, was ist denn das eigentlich so? Also das ist das Ziel, Vermittler zu sein, auch hier Wissenschaftskommunikation für eine möglichst breite Zielgruppe zu erreichen. Der Pavillon ist nicht sehr groß, wir können 30 Menschen auf einmal da sozusagen reinbringen und das entspricht in etwa einer Schulklasse. Das war so die Zielgröße für uns, dass wir sagen, wir möchten dort natürlich auch mit Schulklassen arbeiten an diesem Thema.
Und es soll im Frühjahr, habe ich gelesen, soweit sein,
ja,
24.
Ich sag mal noch keinen Monat, das ist immer schwierig, aber ja, im späten Frühjahr.
Im späten Frühjahr, okay. Und das ist sicherlich auch dann der Beitrag, ja, wo die Experimenter so für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft irgendwie leisten kann.
Ja,
immer
das
wieder
ist unser
die aktuellen
Ziel.
Themen zugänglich machen.
Genau.
Und
Wissen vermitteln und auf eine spielerische, nahbare Art und dennoch wissenschaftlich fundiert. Wir haben ja auch sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Team und das ist natürlich unser Anspruch. Ja.
Was spielt Wirtschaft für eine Rolle in diesem Zusammenhang? Die Gegend der Weltmarktführer, die natürlich auch in den IPAI, so wird er genannt, einziehen sollen. Wie ist da so die Vernetzung? Gibt es da auch Kooperationen?
Ja, es gibt viele Firmen nutzen unsere Angebote, entweder für Firmen-Events, aber was wir jetzt zum Beispiel als neues Projekt haben, ist der Azubi-Tag, dass Firmen gezielt mit ihren Azubis kommen, an mehreren Tagen, an einem Tag und da dann eigentlich so ein bestimmtes Thema vertiefen. Die kriegen dann von uns Vorschläge, wie man den Besuch am besten gestaltet. Und das ist zum Beispiel ein Format. Aber natürlich gibt es Kooperationsmodelle und verschiedenste Formen, wie die Firmen unser Haus nützen. Aber wir wollen das auch intensivieren.
Ich habe noch einen Themenblock, ja, technologische Beschleunigung, Digitalisierung als übergeordneten Punkt vielleicht neben künstlicher Intelligenz. Welche anderen spannenden Technologien siehst du für die Zukunft auf uns zukommen, die ihr auch betrachten wollt oder wo ihr auch diese Transferleistung gerade vielleicht konzipiert?
Also wir haben drei strategische Leitthemen und eines ist die künstliche Intelligenz und eines ist das Thema Nachhaltigkeit, nach innen wie nach außen. Das dritte ist das Thema Vielfalt. Und wir haben ergänzend dazu Jahresschwerpunktthemen, im Moment auch Thema Nachhaltigkeit, also nachhaltig leben. Und wir werden da Auch das Thema Bionik, also von der Natur inspiriert, haben wir das mal genannt, auch vertiefen. Und das ist sicher ein hochspannendes Thema. Da hatte ich jetzt auch Gespräche mit Firmen, wie man das veranschaulicht und das vermittelt. Also
Festo vor allen Dingen fällt mir da ein, oder?
Ja, das sind auch andere Firmen. Wir nennen nicht gern Firmennamen, weil wir
genannt.
Da... Ja, und das sind mit diesen Themen setzen wir uns natürlich auseinander. Was ist ein Thema, das sich auch für uns eignet? Ich meine, wir haben jetzt ja nicht die Möglichkeit, da ganz vertieft reinzugehen. Da, ich glaube, da sind wir nicht der Platz. Wir haben natürlich Expertenvorträge, wo wir manchmal natürlich ein universitäres Level haben, aber da muss bei uns immer der Mix stimmen. Also das, insofern Bionik wäre ein Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, neben den anderen. Und natürlich auch Energiewandel. Wir werden eine Ausstellung auch haben zum Thema Klima, Nachhaltigkeit und Energie. Aber wir entwickeln auch mit anderen Häusern zusammen eine Ausstellung, nochmal eine Sonderausstellung zum Thema künstliche Intelligenz. Also insofern sind wir immer mit der Planung natürlich auch weit, weit voraus, mehrere Jahre, weil diese Dinge sind schon sehr aufwendig und sehr komplex in der Entwicklung und vor allem auch in der Umsetzung.
Die eigene Transformationsreise, wenn man in andere Organisationen guckt, die doch eher irgendwie ihr Geschäftsmodell, Businessziele haben, habt ihr eine andere Grundeinstellung. Ja. Und deswegen kann man ja vielleicht auch sagen, wie hält man so eine Organisation fit und agil, sage ich mal. Was hast du da vielleicht für Einblicke für unsere Hörer?
Ich kann sagen, das Haus ist ein kreatives und es gibt keinen Tag, wo ich keine Überraschung erlebe. Okay. Ja, das ist ein besonderes Haus. Es ist eine gemeinnützige Einrichtung und wie gesagt, durch die wir sind immer in diesem Spagat Freizeit- und Bildungseinrichtung und haben wir mit dieser hochdiversen Truppe natürlich ein sehr innovatives Kraftfeld, würde ich mal sagen, um Dinge neu zu entwickeln. Aber diese Vision, Wissen für eine breite Bevölkerung zu vermitteln und gleichzeitig, was ich ja vorher auch sehr betont habe, junge Menschen zu motivieren, Zukunft zu gestalten. Ich glaube, das sind schon so Leitideen von uns. Und da dran zu bleiben und sich immer wieder neue Dinge zu überlegen. Also wir sind jetzt gerade sehr stark dran. Das ist das Thema Vielfalt. Für gehandicapte junge Menschen auch unser Haus offener zu machen und zum Beispiel auch mal eine Ebene zu schließen, wenn blinde Grundschulkinder kommen, weil dort das Thema Inklusion nicht funktioniert. Mhm. Das ist auch ein Lernen von uns. Das ist auch Transformation. Wir lernen ständig auch über unsere Besucher, was müssen wir besser machen in der Vermittlung. Und eben so ein Entdeckertag, wie wir das nennen, da haben wir eben gemerkt, die Kinder genießen und brauchen diesen geschützten Raum. Mhm. Wenn sie nicht das Gefühl haben, da drängelt ein anderes Kind oder werde ich beobachtet. Und die leben dort auf. Und wir haben das jetzt mit tauben Kindern schon gemacht, mit kognitiv Beeinträchtigten, werden Ende Januar, am 24. Januar, wieder einen Entdeckertag haben, wo wir bestimmte Bereiche schließen. Das sind kognitiv beeinträchtigte junge Menschen. Und wenn man sieht, was die können und welche Freude die haben. Die gehen manchmal völlig anders mit Dingen um, natürlich, als wir uns das vielleicht dann theoretisch überlegt haben. Ja. Aber das ist so schön, das zu sehen, was man da erreichen kann. Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir sagen, wir lernen dazu. Mhm. Wie gehen wir wie gehen wir damit um und wie können wir unser Haus, deswegen Vielfalt, mehr öffnen? Vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir hatten ein Format, das hieß Stadtgespräch. Da ging es darum, wir wollten Menschen, die wichtige Multiplikatoren in der Stadt sind und jeden Tag enorm viel reden. Ich sage jetzt mal, ohne den Genderzusatz, bitte immer MWD dazudenken. Friseure, Taxifahrer, Barbershop, Nagelstudios, kann man beliebig fortsetzen, Gastronomie. Und da waren viele eben noch nicht im Haus. Mhm. Und die haben wir eingeladen und das hat wunderbar funktioniert. Das werden wir auf jeden Fall wieder machen. Und das ist auch eine Vielfalt im Haus. Oder wir haben aktuell jetzt auch schon zum dritten Mal eine Reihe, die wird im Februar starten, der Mond in Zeiten des Ramadan. Also welche Bedeutung hat der Mond? Mhm. überhaupt kulturgeschichtlich und spezifisch jetzt für den Ramadan. Und da haben wir muslimische Moderatorinnen und Moderatoren, die das erklären. Und auch das ist Vielfalt, weil da kommen ganz andere Menschen, ganz klar, da kommt eine ganz andere Community ins Haus. Ja. Und ich muss sagen, da habe ich auch enorm viel gelernt. Also das Tolle in meinem Job ist ja, dass ich auch jeden Tag dazu lernen kann. Und da gab es wirklich einige Dinge, also diese Zusammenhänge, die mir so nicht bewusst waren. Und das ist zum Beispiel auch Vielfalt und Öffnen und Menschen zusammenbringen. Sind wir wieder beim Dialog, beim Diskurs. Mhm. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe unseres Hauses, Menschen zusammenzubringen, die sich über ein Thema verbunden fühlen und dadurch auch in einen Austausch kommen. Also ich spreche ja gerne auch von einer Feuerstelle als Historikerin. Früher gab es die Feuerstelle. Ja. Ja, genau. Und da entstanden die Geschichten, da wurden die Träume ausgetauscht und es gab nichts anderes. Und Marktplätze waren über Jahrtausende das Zentrum für das wirtschaftliche, das gesellschaftliche, soziale Geschehen. Und also in meinem Wunschgedanken ist die Experimenta so eine innovative Feuerstelle, die was Verbindendes hat, aber die auch was Wärmendes hat. Und wo ich sage, ja, das brauchen wir in Zeiten der Digitalisierung umso mehr und in Zeiten auch nach der Pandemie wissen wir, wie sehr wir das brauchen als Menschen. Und ich glaube, da so eine innovative Feuerstelle zu sein, die den Diskurs pflegt, den Austausch im Sinne dieses Perspektivenwechsels, Toleranz und eines Zusammenkommens von Disziplinen, das wäre vielleicht so ein großes Bild, das mich antreibt.
Nee, das ist ein schönes Bild. Also auch mit der Feuerstelle, das finde ich sehr schön plakativ auch. Also das sind dann wahrscheinlich auch genau diese Herausforderungen, denen du dich täglich stellst, neue Vernetzung herzustellen, neue Gruppen einzuladen, die Hürde überwinden können mit einem gewissen Schubs. Und hast du noch andere Highlights? Du hast jetzt schon einige genannt, aber hast du vielleicht noch etwas vergessen, was 23 dich bewegt hat?
Was 23 mich bewegt hat, also wie gesagt, diese Entdeckertage sehr stark, natürlich das Seinen-Zieter-Festival. Und ja, wir haben natürlich ein großes Highlight vor uns, und zwar das Bundesfinale Jugend forscht mit 1000 Teilnehmerinnen über 4 Tage. Das heißt, wer Heilbronn kennt, weiß, wir sind keine Kongressstadt. Das heißt, da muss man von Harmonie bis Red Blue und allem, was bei uns zur Verfügung steht und Bildungscampus, alles einbinden. Und das ist natürlich auch so eine Möglichkeit. Wir haben ein Schülerforschungszentrum, wo wir sehr interessierte Jugendliche begleiten. Im Moment etwa 50 Personen auf dem Weg zur Jugend forscht. Und da gibt es eben 14-Jährige, die so vertieft an einem Thema arbeiten, ich muss mich da ganz intensiv mit beschäftigen, dass ich verstehe, um was es geht. Und das ist großartig, die können wir dort begleiten, weil wir dann nochmal kleinere Labore haben im Schülerforschungsbereich und auch natürlich Personal, auch ehrenamtlich Engagierte, die dann da unterstützen und die eben zu den Wettbewerben, wir sind auch der Partner vom Landeswettbewerb Jugend forscht, führen das jedes Jahr durch. Aber jetzt Bundesfinale ist natürlich nochmal ein großes Highlight. Wir hatten 21 schon mal die Chance, das Bundesfinale durchzuführen, leider komplett online.
Okay.
Mit über 200 Jury-Sitzungen online, das war,
das ist dann
braucht man nicht nochmal.
Energielevel,
aber jetzt eben in Präsenz. Und das ist natürlich so ein Highlight. Und da hatten wir natürlich...
Wann findet es statt, wenn ich fragen darf?
Ende Mai, 30. Mai bis 2. Juni. Okay. Und dann hatten wir natürlich die Excite hier. Die war ja 2022 hier mit über 950 Teilnehmern aus 47 Ländern. Das war auch ein Highlight, Menschen international hierher zu bekommen. Excite ist ein Verband, in dem vor allem Science Center und Museen zusammengeschlossen sind. Und da haben wir die ganze Theresienwiese als Zeltstadt bespielt für dieses, ich sage es jetzt mal, Festival der Wissenschaftskommunikation. Das ist eine Fachtagung. Aber das sind natürlich absolute Highlights, die natürlich auch eine Kraftanstrengung sind, aber die wir sehr gerne machen. Auch natürlich, um die Strahlkraft der Experimenta noch zu steigern, denn wir sind 2019 natürlich wahnsinnig gestartet und dann in kam Corona. Also wir sind echt sofort wieder
tiefe Depression.
Gehen zurück auf los sozusagen und dann jetzt im letzten Jahr war eigentlich unser erster, wenn man so will, unser erstes Jahr im kompletten Regelbetrieb. Und umso schöner sind die Zahlen. Das freut uns natürlich sehr.
Ja, wenn man das so hört, dann verstehe ich am Anfang, dass das natürlich ein wahnsinns herausfordernder und imposanter und auch toller Job ist, den du da hast.
Ja.
Du bist in Heilbronn. Welchen Blick hast du auf die Region? Das war jetzt nicht abwertend zu verstehen. Nein, nein, wir sind hier in Heilbronn. Auch wir als Agentur sind hier in Heilbronn und kriegen natürlich diese extreme Dynamik mit, ja. Die eben hier entsteht. Und nicht nur durch den Bildungscampus. Und deswegen frage ich mich einfach auch gerne, wie guckst du auf die Region? Mhm. Was willst du den Hörern mitgeben?
Wie gucke ich auf die Region? Gut, ich habe in vielen anderen Städten gelebt, ja. Muss man sagen. Ich bin in meinem Leben schon oft umgezogen, meistens beruflich. Also was ich hier sehr schätze, das sind die kurzen Wege. Mhm. Heilbronn ist einfach eine Stadt, wo man sich, ob das die Stadt ist oder andere Kultureinrichtungen oder natürlich alle Institutionen, die unter dem Dach der Stiftung angesiedelt sind, wo man unglaublich schnell und unkomplizierten Austausch findet. Und ich glaube, dieses berühmte Ökosystem, wie wir ja auch immer sagen, das hat unglaubliche Potenziale. Genau durch diese enge Vernetzung, durch natürlich die Fördermöglichkeiten, aber durch dieses gute partnerschaftliche Miteinander, weil wir, die Hochschulen stehen vielleicht im Wettbewerb zueinander, aber die anderen Einrichtungen nicht. Und da ist auch so eine große Lust, so sehe ich das zumindest, wenn ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen austausche, sagen, oh, lass uns das probieren, mal so ein Format oder so. Oder wir hatten eine Veranstaltung für Schulen, da haben wir uns zusammengetan, weil wir gesagt haben, die Anfrage kam bei uns auch und dann mach doch du den Teil und wir machen den. Also so dieses, die Lust, gemeinsam an was Neuem zu arbeiten. Und ich glaube, deswegen sind ja auch viele Menschen nach Heilbronn gekommen. Also auch für mich war das natürlich ein Grund. Also ich muss sagen, ich hatte vorher keine Beziehung zu Heilbronn. Ich habe viele Jahre in Tübingen gelebt. Da zieht es einen jetzt nicht unbedingt weg. Ja, aber das einfach die Chance, hier was zu gestalten und neue Dinge zu entwickeln. Und ich denke, das ist auch bei anderen Menschen, die hierher gezogen sind in diese verschiedenen Einrichtungen, eine große Motivation. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance und es wird ja in den Rankings, ob das Wirtschaftswoche ist oder Handelsblatt oder so, immer bestätigt, was wir hier für eine hohe Dynamik haben. Aber was
man
uns noch nicht
selber,
gelingt,
wenn man da ist,
ist das
gleich.
Image. Und das merke ich natürlich auch, wenn wir Stellen nicht besetzen können oder Menschen da sind aus Köln oder weiß Gott wo. Und dann kommen die und der Job ist schon toll, aber das Image, das Image braucht Zeit. Das wissen wir als Markenmenschen. Das dreht man nicht über Nacht. Aber daran müssen wir unbedingt arbeiten, dass das, was hier passiert, wirklich auch noch positiver nach außen strahlt. Wir sehen das ja bei allen Gruppen, die dann am Bildungscampus sind, bei uns und überall. Die staunen ja und sagen, das gibt's gar nicht. Und wir haben ja viele Politiker und Politikerinnen zu Besuch, weil die das sehr, sehr großartig finden hier. Da kann man immer tolle Sachen zeigen. Und in der Regel wird man nicht um Geld gebeten. Also die lieben ja diese Termine hier. Aber ich glaube, wir müssen an dem Thema Image alle zusammenarbeiten, dass wir das wirklich drehen und das auch der Dynamik der Stadt entspricht und der Innovationskraft, die es ja hier gibt.
Also eigentlich diese Identitätssuche von Heilbronn, würdest du das mit einem Begriff beschreiben können? Ich höre immer Universitätsstadt, Wissensstadt, KI-Hochburg, Bildungscampus der Zukunft. Ich weiß, das ist ein heißes Pflaster.
Das ist jetzt dünnes Eis. Da muss ich aufpassen, was ich sage. Also natürlich steht Universitätsstadt drüber, aber ich glaube, niemand wird ernsthaft sagen, wir sind eine Universitätsstadt wie Tübingen, die 1477 die Universität bekommen hat. Also das kann nicht sein. Das braucht eine gewisse Entwicklung und das wird sicher auch passieren. Diese Transformation der Stadt wird passieren. Wir haben jetzt eine unfassbare Breite an Hochschulen hier. Die ETH kommt dazu, die TUM ist schon da, die DHBW, die Hochschule Heilbronn. Also da wird sich was verändern, aber welches Etikett da jetzt passt, da tue ich mich sehr schwer. Wissensstadt, Darmstadt nennt sich Wissenschaftsstadt. Ist das jetzt was? Wir hatten es vor von Emotionen. Geht da bei jedem das Herz auf? Also ich habe immer noch, ich glaube, wir haben auch da in Heilbronn noch die Herausforderung, nicht nur was Strahlkraft nach außen Image anbelangt, sondern dass die Stadtbevölkerung noch viel zu wenig weiß über den Bildungscampus oder IPAI oder 42 oder was passiert im Wohlgelegen gerade. Also ich glaube, da muss noch viel mehr Kommunikation stattfinden.
Viel mehr Durchlässigkeit erzeugt. Ja, okay. Ja, also ich bin auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja auch das Thema Nachwuchs. Wie machen wir Leute in dem Kosmos natürlich auch für das Agenturgeschäft? Wie motivieren wir sie? Also da ist sicherlich auch viel auch Blick auf das Ökosystem, dass es nicht alles vereinnahmt wird und dass natürlich auch Luft zum Atmen für andere Organisationen bleibt. Das ist das, was ich so ein bisschen beobachte. Was macht dir persönlich Mut für die Zukunft? Ist es genau diese tägliche Arbeit, dass du das bewegen kannst? Oder
Ich habe mein Büro auf der Ebene im ersten Stock, also nicht ganz oben, im ersten Stock im Altbau, im Hagenbucher Speicher, auf der Ebene der Kindergartenlabore. Wenn ich die in der Pause so vor meinem Büro rumflitzen sehe und einfach wie die reden und dann austauschen und so, das ist toll. Oder wenn ich beim Entdeckertag eben diese Menschen erlebe, oder ich habe mit einem jungen Mann, der mit einer Gruppe kognitiv beeinträchtigter Menschen kam, war ich in der Tanzeinheit unserer neuen Sonderausstellung und da musste man eben verschiedene Tanzschritte nachmachen. Ich tanze sehr gern und er hat es auch sehr gut gekonnt und dann haben wir da getanzt und dann hat er gesagt, weißt du, nach außen tanze ich immer. Und da habe ich gedacht, was für ein wunderbarer Satz. Und habe ich gesagt, du, bei mir ist das genauso. Weißt du, nach außen muss ich hier immer tanzen. Nach innen ist mir auch nicht immer so zum Hüpfen und Tanzen. Und das zum Beispiel, das sind so bereichernde Erlebnisse. Oder als der Astronaut Matthias Maurer da war und hat über seine ISS-Mission berichtet mit tollen Videos und Bildern. Und dieses Publikum 2 Stunden, die hätte eine Stecknadel fallen lassen, hören, da drin saß, dem gebannt zugehört hat. Und ganz viele Kinder waren da drin. Und ich würde sagen, fast alle wollten Astronaut werden danach. Okay. Und das ist doch toll, wenn die dann Träume haben und sagen, Mann, der war so sympathisch und wie der das erzählt hat und er hat immer an seinen Traum geglaubt und da könnte ich endlos weitermachen. Das sind so viele bereichernde Begegnungen, die mir schon Mut machen, wo ich sage, nein, es ist die Studien und diese negativen Entwicklungen und für KI ist die manchen Synonym für Innovation, für die anderen ist es nur noch diffuse Angst und Risiko. Also in all dieser Gemengenlage, glaube ich, ist das Haus ein Mutmacherhaus, so würde ich es gerne sehen. Und das kann man täglich erleben, dass man, dass die Menschen da eine gute Zeit zusammen haben, auch einfach eine unbeschwerte Zeit. Ich glaube, das ist ganz auch nicht zu unterschätzen.
Ganz klar.
Eine unbeschwerte Zeit haben, dass sie was lernen im Idealfall und mit neuen Erkenntnissen rausgehen, die Welt neu entdeckt haben. Aber dass wir eben auch für diese vielen jungen Menschen Mutmacher sind und ihnen einfach auch Kraft geben und die Zuversicht und Selbstvertrauen. Ja, ich kann die Zukunft gestalten. Wir haben zum Beispiel ein Format, das heißt Talentsuche, adressiert vor allem Jugendliche in der beruflichen Orientierungsphase. Das haben wir zusammen mit der Universität Ulm entwickelt, basiert auf einem amerikanischen Modell. Und da kann man seine Stärken entdecken. Und wir sagen dann immer, Defizite adressiert die Schule, wir sind für die Stärke da. Jeder hat Stärken und Talente. Und am Ende, wenn man, das sind etwas über 20 Stationen, wenn man die alle gemacht hat, dann sieht man, okay, ich bin da besonders gut, Reaktionsgeschwindigkeit, Kombinationsfähigkeit, kreativ, sozial, ich kann akribisch irgendwie was nachverfolgen. Also und dann bekommt man ein Stärkenprofil.
Das ist gut.
Und mit diesem Stärkenprofil kann man dann zur Agentur für Arbeit sich beraten lassen. Oder man kann eben selbst schon erkennen, und ich sage, wow, das wusste ich ja gar nicht, dass ich da eigentlich so gut bin.
Ja, das sind tolle Motivationen auf jeden Fall. Und ja. Deine Motivation holst du daher, das hatten wir schon. Oder auch aus der Leidenschaft für Kunst, Literatur und klassische Musik, habe ich gelesen. Ja,
dafür nehme ich mir immer Zeit. Also klar, ich war Verlagsfrau, ich liebe Bücher. Mhm. Und zum Entspannen immer Papier, immer analog. Das ist schon für mich, wenn das Medium brauche ich, kann dann nicht auch noch digital. Das habe ich den ganzen Tag so oft. Ich liebe klassische Musik, ja, in der Tat. Auch Oper, habe ein Opernabo in Stuttgart. Ich gehe gerne ins Theater, regelmäßig auch hier ins Theater. Ich bin bei WKO-Konzerten, ich gehe auch nach Künzelsau. Also das ist was, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Also das sind für mich Lebensmittel. Deswegen habe ich unter Corona sehr gelitten, wie alle Menschen, aber in der Hinsicht besonders. Also ich brauche Kunst, Kultur, Musik, ja.
Und dann habe ich noch gelesen, du bist Gründungsmitglied des Fördervereins Schwäbischer Dialekt e.V. Das war irgendwie noch ein Satz, den du ergänzen solltest irgendwo.
Wie man unschwer hört, bin ich ja Schwäbin und überzeugte Schwäbin. Und mein erster Job war in Hannover. Mhm. Okay. Und, man merkt, es hat nicht viel genützt. Also ich habe mich da sehr bemüht. Aber das war immer lustig am Anfang. Dort habe ich in einem Schuhbuchverlag die baden-württembergischen Autoren betreut und habe mit denen natürlich, so wie jetzt auch, deutlich Schwäbisch geredet. Und dann kamen am Anfang die norddeutschen Kollegen und haben dann über den Flur, schnell kommt, sie telefoniert wieder. Weil das war für die so lustig, den Dialekt zu erleben. Ja, ich glaube, dass Dialekt ist was sehr Schönes, was Wertvolles, was Bereicherndes. Es gibt Begriffe, die gibt es nur im Dialekt. Man kann nur im Dialekt bestimmte Dinge unfassbar kurz ausdrücken.
Schimpfen.
Und schimpfen. Das bekommt man im Hochdeutschen nicht so hin. Und ich glaube auch, Dialekt öffnet Türen. Also ich glaube, für mich war der Start hier auch leichter, weil ich, sagen wir mal, grob aus der Region komme. Ich komme von der Ostalb. Aber das, glaube ich, hat schon Zugänge erleichtert. Und ich bin der Meinung, wirklich, wie ich gesagt habe, das ist was sehr Bereicherndes. Und mein Sohn kann Gott sei Dank, der hat in der Schule natürlich auch nur Hochdeutsch gesprochen, aber der kann Schwäbisch. Okay. Das war mir wichtig, dass das nicht verloren geht. Ja, und da habe ich mich einfach engagiert. Das war damals eine Gruppe von Menschen, die auch versucht hat, da Dinge zu retten, auch im Bereich Kabarett und auch mit schulischen Projekten zu sagen, da darf eigentlich alles verloren gehen. Es geht schon viel verloren. Mhm. Ja.
Spannend. Ja. Gibt es ein persönliches Zukunftsprojekt für 24, 25, was du vielleicht teilen möchtest?
Ein persönliches, ach ja. Das ist die berühmte Balance zwischen Arbeit und Freiraum. Wir haben 7 Tage die Woche geöffnet. Ich bin oft am Wochenende im Haus. Ja, vielleicht, dass ich meine Zeitinseln noch einen Tick erweitern kann für Städtereisen, eben für Kunstkultur, für Freunde. Ich bin da, glaube ich, nicht ganz schlecht, aber da gibt es vielleicht noch Optimierungspotenzial.
Ja, wirklich, vielen Dank. Bärbel, das war wirklich ein spannendes Gespräch, tolle Einblicke.
Ich danke dir
und
ja,
auch,
für den Austausch.
Es hat Mut gemacht. Also das war das, glaube ich, was auch die Hörer hoffentlich mitnehmen. Gerne auch in die Kommentare, wenn es noch Fragen gibt oder sowas, bist du sicherlich auch dann dabei, Antworten zu geben.
Ja,
gerne.
Natürlich, sehr gerne.
Und ja, also dann erstmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Noch einen schönen Tag.